Fest und flauschig. Wir haben den 21. April 2021 und heute haben wir eine ganz besondere Aufnahmesituation. Oliver Schulz befindet sich, während wir reden, vom Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Du hast die letzten 72 Stunden nicht geschlafen, Olli, das sieht man dir an.
Es ist richtig, Jan, ich grüße dich. Ich möchte entschuldigen erstmal für diese schlechte Tonqualität. Ich bin vom Konrad-Adenauer-Haus mit 50 anderen demonstrierwütigen Menschen, die ich auf der Straße aufgegabelt habe. In Berlin haben momentan viele Leute Zeit. Du kriegst Demonstranten an jeder Ecke. Die stehen rum, du sagst, du hast was vor und dann kommen sie einfach mit.
Aber wieso denn Demonstranten? Ich dachte, ihr seid so Journalisten und wollt wissen, was da drin los ist im Konrad-Adenauer-Haus.
Nee, wir wollen das eigentlich stürmen.
Ach so, Journalisten normalerweise Journalisten gehen doch nicht demonstrieren. Es waren wilde 72 Stunden, das kann man vielleicht mal sagen. Wir haben heute Mittwoch und so wie das jetzt aussieht, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, ist zumindest, ich finde das eine derart spannende Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also pass auf. Erstmal müssen wir mal ein bisschen Ordnung in die Sachen bekommen. Ich habe von vielen
Leuten... Kannst du mir helfen? Ganz ehrlich, ich war in den letzten 72 Stunden so abgeriegelt hier vor dem Konrad-Adenauer-Haus, dass ich gar nichts mitbekommen habe.
Du siehst aus wie Albert Einstein, Alter. Ich sehe Olli Schulz gerade, du siehst wirklich aus, so habe ich dich noch nie gesehen.
Es ist auch sehr, sehr früh am Dienstagmorgen, das müssen wir sagen. Wir sind in einer wirklich ungewöhnlichen Aufnahmesituation. Es ist 9.30 Uhr oder so ungefähr.
Ja, es ist Viertel nach 10, aber...
Aber wir wollten um 9 aufnehmen, da hat es aus technischen Gründen nicht geklappt. Jetzt haben wir diese Situation, ich sehe noch total verschlafen aus, befinde mich. Dabei haben wir uns vorgestern noch live gesehen, Jan,
ja,
in Hamburg.
Da lass uns gleich mal eins nach dem anderen drüber reden. Also zuerst mal bringen wir Ordnung in die Sache. Ich habe von vielen Leuten, tatsächlich von drei Leuten eine Nachricht bekommen mit einem Vorschlag, den möchte ich gerne dir mal vorschlagen und dann würde ich das gerne auch umsetzen. Und zwar haben wir ja heute die Boomer-Cringe-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. Ich glaube 14 oder sowas. Und es macht viele Leute wahnsinnig, dass die Boomer-Cringe Ausgaben, die ja durchnummeriert sind, nicht synchronisiert sind mit den kalendarischen Wochen. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 16. Es ist aber laut Plan, ich glaube, die Boomer-Cringe-Ausgabe 14. Also stimmt das alles nicht so richtig. Ich würde hierfür plädieren und wir können das gerne abstimmen im Fest und Flauschig Bundesvorstand. Per geheime Abstimmung meinetwegen von mir aus, wir können das auch per einfachem Handzeichen machen. Bist du dafür, dass wir die Kalenderwochen mit der Folgenzahl der Boomer-Cringe-Ausgaben angleichen? Das wäre also heute Boomer-Cringe-Ausgabe 16, passend zur KW-16.
Ey, das ist so geil. In ein paar Jahren, wenn dann jemand so im Retro-Style nochmal unseren Podcast entdeckt und sagt, ey, das musst du mal hören, vor 20 Jahren zwei Medientypen voll daneben, dann werden die total irritiert sein, wenn da zwei Folgen fehlen und dann werden das so die Folgen, die geheimen, die nie mehr auffindbar sind.
Da können wir uns dann nochmal eine Legende für überlegen, aber jetzt noch nicht, weil jetzt wissen ja die Leute, warum dann zwei Folgen fehlen, wenn wir die Kalenderwochenzahl angleichen. Da können wir uns in einem Jahr überlegen, dass damals vor zwei Jahren, da gab es einen Riesenärger, zwei Folgen mussten rausgeschnitten werden.
Weil die beiden mit dem Penis moderiert worden sind, von beiden Moderatoren. Jan, aber komm jetzt zurück, du bist hier das große
Politbaro. Würdest du das denn machen? Ganz kurz, wir stimmen mal eben ganz kurz ab. Ich bin dafür.
Ich bin dabei, ja.
Also mit einer 100%igen Zustimmungsquote hier im Fest und Flauschig Bundesvorstand ist soeben beschlossen worden.
Der Zentralrat, der Podcaster, hat entschieden,
genau.
Ab jetzt wird die Kalenderwoche mit der Zahl angeglichen der Boomer-Cringe-Folgen.
Dann ist jetzt hier die Boomer-Cringe-Ausgabe Nummer 16 offiziell bestätigt. Und da gibt es auch kein Zurück mehr von und da kann auch niemand mehr in Bayern sagen, das möchte ich jetzt nicht.
Nee, da kann keiner mehr kommen. Jetzt, wo du schon die Überleitung machst, Bayern, Konrad-Adenauer-Haus, du bist das lebende Politbarometer. Du bist der Mann am Puls der Nation.
Das ist richtig.
Und deswegen möchte ich gerne wissen, wie sieht's aus? Ich habe wirklich nichts mitbekommen.
Ja, man muss sagen, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war am Sonntag, als wir bei Ditsche waren. Da sind wir noch, wir haben uns nur kurz gesehen, schwer durchgetestet, Corona-mäßig durchgetestet. Lass uns da gleich drüber reden. Erstmal über die aktuellen politischen Entwicklungen. Am Montag das erste Highlight in dieser KW 16. Für mich jetzt schon... eine der besten KWs überhaupt, weil so viel los war. Es ist wirklich der Krimi im echten Leben. Die Grünen haben auf einer Online-Pressekonferenz bekannt gegeben, wer denn ihre Kanzlerkandidatin für den Bundestagswahlkampf 2021 wird. Und es ist anders als bei der
CDU. Fischer macht's noch.
Joschka Fischer macht's noch einmal.
Er ist bereit für die achte Ehe und für die erste Kanzlerkandidatur.
Joschka Fischer oder eine Flasche Beaujolais. Und dann haben sich die Grünen knapp entschieden für Joschka Fischer. Und die Flasche Beaujolais hat ihm den Vortritt gelassen. Nein, es war natürlich die Wahl zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und Robert Habeck hat, erstmal war diese Pressekonferenz ganz fantastisch. Ich habe mir die angeschaut. Beide waren unglaublich aufgeregt, glaube ich, wenn ich da jetzt so, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber würde mal sagen, die waren beide sehr aufgeregt. Und Robert Habeck hat diese wirklich, muss man wirklich mal sagen, hab ich auch noch nie gesehen, diese politische Großtat seiner Mitbewerberin den Vortritt zu lassen und das auch selber artikuliert. Ich glaube, er hat fast geweint, es war hoch emotional. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Irrsinn ist. Du bist da quasi genauso qualifiziert oder hältst dich für genauso qualifiziert und musst deiner Konkurrentin den Vortritt lassen, um des Friedens willen. Und hat dann am Montag gesagt, pass mal auf, Freunde, wir machen das jetzt hier und ich trete zurück, weil sie soll das jetzt machen. Fand ich wahnsinnig bärenstark.
Eine große Geste.
Nee, aber immer ohne Witz, wann hast du das? Die letzten Jahre waren bestimmt von Friedrich Merz will's unbedingt werden. Annegret Kramp-Karrenbauer möchte es unbedingt werden. Armin Lasche will's unbedingt werden. Dann dieser komische Wettstreit bei den Sozialdemokraten. Es ging immer nur darum, wer macht das jetzt? Und jetzt hast du da zwei, die es könnten und einer sagt, nee, dankeschön. Wir können das jetzt auch ausfighten, aber wir versuchen das mit irgendwie einen anderen Weg. Es war wirklich gut. Fand ich wirklich
also
gut.
In den 70er und 80er Jahren, als nur Männer Kanzlerkandidaten waren, da hat man das ja meistens über Kekswichsen ausgetragen. Ne? Also wer zuerst kommt, der wurde Kanzler. Es war früher auf alle Fälle eine ganz andere Art und Weise, um das zu bestimmen innerhalb der Partei, wer jetzt Kanzlerkandidat wird.
Ja, und jetzt ist am Montag also das Erste, was passiert, ist eine Frau, eine 40-jährige Frau, Mutter von
Endlich
zwei...
Endlich mal eine Frau, finde
Mutter
ich.
Von zwei Kindern. Und ich betone das jetzt extra deswegen, weil ich muss mal sagen, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, es könnte jemand Kanzler werden, der zumindest ahnt, dass das letzte Jahr nicht nur davon bestimmt war, irgendwie irgendwelche weirden Pandemieregeln durchzudrücken, sondern dass auch irgendwie familienmäßig das gemanagt werden musste, was in den letzten 12 Monaten uns irgendwie alle hier überkommen hat. Also auf jeden Fall fand ich das einen spektakulären Montag. Dann wurde dieser spektakuläre Montag aber noch spektakulärer, weil natürlich die Kanzlerkandidatenfrage bei der Union noch nicht geklärt war. Mein lieber Dudes-Freund Armin Laschet, für den ich wirklich seit Jahren eigentlich
kämpfe,
sah sich auf einmal, nachdem er gedacht hat, er hat es eigentlich schon geschafft gegen Friedrich Merz, alle weggebissen auf seine Laschet-Art. Und das Gute bei Armin Laschet, wenn der wegbeißt, der beißt halt nicht in Halshöhe, weil er ist ja ein kleiner Mann, der beißt in die Leistengegend. Der ist wirklich, wenn Armin Laschet dich beißt, dann tut es richtig weh. Und Friedrich Merz kann ein Lied davon singen, der ist im Sauerland versackt, vielleicht kommt er nicht mal in den Bundestag, alle weggebissen. Und jetzt dachte er, er hat es geschafft, aber nein.
Aber Laschet hat nicht damit gerechnet, dass Markus Söder im Schreckkostüm zum letzten CDU-Parteitag gekommen ist und damit natürlich alle Leute auf seine Seite gezogen hat.
Genau, und Markus Söder, der Mann, der einen ähnlichen Aufwand für seine Fastnachtskostüme bringt, wie Heidi Klum bei Halloween. Da sind irgendwie die besten Maskenbildner in ganz Franken werden zusammengefahren, um Markus Söder jedes Jahr irgendwie ein neues, originelles Kostüm zu organisieren.
Ja, das Schlimme ist, einer wird jetzt bald irgendwann... Nee, sag mal, wann muss die CDU denn ihren Kanzlerkandidaten präsentieren?
Guck mal, so im Tunnel ist Olli Schulz gewesen, meine Damen und Herren. Du bist wirklich sowas...
Oder ist er schon präsentiert worden?
Ja, ich bin immer noch am Montag. Dann passierte Folgendes.
Heute ist Dienstag.
Wir sind heute am Dienstag. Es ist einiges passiert am gestrigen Montag. Für uns gestrig, für alle Leute, die das jetzt hören, am vorgestrigen Montag. Es kann aber sein, also alles, was jetzt in diesem Podcast passiert, am Dienstagvormittag aufgezeichnet, unter großem Vorbehalt, weil ich weiß noch nicht, was Markus Söder heute um 13 Uhr bei der Pressekonferenz sagt. Er hat noch alle...
Heute ist um 13 Uhr Pressekonferenz.
Was gestern noch passiert ist, Armin Laschet, schwer unter Druck, er hat im Präsidium letzte Woche schon die deutliche Zustimmung bekommen. Wolfgang Schäuble hat gesagt, ja Armin, mach es. Und dann hat Armin Laschet gestern, also am Montag, nachdem die Grünen wirklich vorangeschritten sind, alle abgehängt haben, gesagt, jetzt müssen wir es aber auch mal bringen hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Hängepartie. Und hat gesagt, wir machen jetzt eine Bundesvorstandssitzung der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, kommt alle. Ich fahre hin, ich glaube Ziemiak war da, also der Generalsekretär der CDU, Armin Laschet, ich glaube Volker Bouffier, ist auch extra aus Hessen gekommen, weil das Internet nicht bedienen kann oder irgendwie noch sein Browser nicht upgedatet wurde für die Videokonferenz. Alle anderen waren zugeschaltet. So, Und Armin Laschet hat gesagt, so gestern Abend, am Montagabend, ich erzwinge jetzt die Kanzlerkandidatur beziehungsweise die Klärung der Frage, hat auch Markus Söder nach Berlin eingeladen, der gesagt hat, macht das mal ruhig unter euch aus, ich komme nicht, klärt das unter euch. Und das war,
ist aber doch gekommen.
Nein, er ist nicht gekommen. Und nee, alleine, dass Markus Söder, der alte Taktikfuchs, muss man wirklich mal sagen, der beste Rhetoriker in der Bundespolitik gerade, einer der gewieftesten, durchtriebensten Hunde, sagen Freund und Feind, wenn man sich diese Markus-Lanz-Interviews anguckt, bei dem ist wirklich nichts zufällig. Also der ist wirklich ein totaler Stratege. Und der hat diese Handgranate genommen und hat gesagt, nee, entscheidet ihr das mal bei der CDU, schön im Bundesvorstand, wer euer Kanzlerkandidat wird. Wissend, dass der Bundesvorstand der CDU eigentlich Armin Laschet überhaupt nicht möchte, aber in dieser taktischen Zwickmühle sitzt. Jetzt haben sie gerade seit 3 Monaten einen neuen Vorsitzenden. Und wenn sie dem jetzt sagen, du darfst nicht Kanzlerkandidat werden, und das ist das Ticket, auf dem er 1 Jahr lang gefahren ist, dann kann er direkt wieder abhauen. Das wissen die, und deswegen wusste auch Markus Söder, nee, klärt das mal unter euch. Letztlich ist das eine Anleitung zur Selbstzerfleischung. Und dann hat Armin Laschet, ich weiß gar nicht, ob das satzungsgemäß war, eine Abstimmung erzwungen. Im Bundesvorstand hat er gesagt, so, und jetzt stimmen wir ab. Wer ist für mich? Hand hoch. Und am Ende kam dann dabei raus, ich glaube, es waren knapp 40 Leute, die dann abstimmungsberechtigt waren, dass 77,5% dann doch für Laschet gestimmt haben. Und ich sag mal so, es war keine Abstimmung mutmaßlich, die von großer programmatischer und überhaupt von Überzeugung getragen war, sondern es war eher eine Pflichtabstimmung. Und jetzt sieht es so aus, Markus Söder hat gesagt, er akzeptiert das Votum des Bundesvorstands, wenn es ein klares, souveränes Votum gibt. Wie immer bei Markus Söder hat er sich mit diesen beiden Adjektiven natürlich eine Hintertür offen gelassen, weil wenn er jetzt quasi 50-50 gewesen wäre oder irgendwie nur die besten Freunde von Armin Laschet gesagt hätten, let's go, dann hätte Markus Söder sagen können, ja, es war aber kein klares und souveränes Votum. Und jetzt ist um 13 Uhr heute Pressekonferenz und die bizarre Situation ist, dass Armin Laschet jetzt innerhalb der CDU geklärt hat, dass er Kanzlerkandidat wird, aber Markus Söder noch sagen muss, I'm cool with it, let's do it. Er also quasi Kanzlerkandidat von Markus Söders Gnaden ist. Was einfach.
Das ist aber krass. Ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Ich bin wirklich gerade in einer privaten Situation, wo ich die letzten 48 Stunden gar nichts mitbekomme. Ich muss mal kurz sagen, deswegen wirklich hier gerade so ahnungslos. Aber das finde ich wirklich krass, weil ich höre es gerade zum ersten Mal. Dann muss Markus Söder jetzt genauso wie Habeck großweltmännisch auftreten und sagen, für mich ist das völlig in Ordnung. Ich nehme das so an.
Nur, dass wir das, was hinter den Kulissen bei den Grünen passiert ist, also ein Machtkampf, der eben sehr persönlich sein kann,
vorher geklärt wurde,
dass das alles bei der CDU offen ausgetragen wurde. Und zwar auch wieder mal liebe Grüße an Paul Ronsheimer, ich habe schon mich die ganze Zeit gefragt, wie macht er das eigentlich technisch? Weil es ist eigentlich nicht möglich, dass jemand aus der Bundesvorstandskonferenz der CDU Paul Ronsheimer das zutwittert, weil das würde ja auffallen, wenn alle mit Video zu sehen sind. Das heißt, irgendjemand muss die Bundesvorstandssitzung der CDU direkt an Paul Ronsheimer weiter streamen oder abfilmen. Also es muss irgendein Maulwurf geben, der 1:1 alles im Springer Verlag durchsticht. Und das
vielleicht
ist
der dänische Koch aus der Doku, der Maulwurf. Erst Nordkorea, jetzt CDU.
Ja, vielleicht hat die CDU jemanden eingeschleust, hat die Bildzeitung jemanden eingeschleust bei der CDU, der in Wirklichkeit aber gar nicht für die CDU arbeitet, sondern nur für die Bildzeitung hauptsächlich.
Nur für Paul Ronsheimer. So ein Kumpel, den er im Grill Royal kennengelernt hat, der sagt, oh, ich mach das gerne für dich. Wenn du willst, dann schleuse ich mich da ein.
Ja, und dann es ist wirklich eine wahnsinnige Situation. Das Allergeilste ist, dass ich völlig vergessen habe über diesen ganzen Irrsinn, dass es auch noch Olaf Scholz gibt, der, ich glaube, vor 7 Monaten gesagt hat, ich mach's auch.
Haben wir schon letzte Woche oder vor 2 Wochen vergessen. Das tut mir irgendwie leid.
Und ich dachte mir,
wenn man schon irgendwie die Wahl, sag ich mal, so weit hinten liegt wie Olaf Scholz, gefühlt, ne, dass wir dem vielleicht eine eigene Rubrik geben bei uns, wenn das nicht klappt, bei Fest und Flauschig.
Ja. Also ey, Ist eine ganz gute Idee. Wir können sowieso, aber das müssen wir nach der Wahl machen. Wir sind natürlich als it's hard to keep the distance now. Also ich bin sowohl irgendwie begeistert von dem Verfahren der Grünen als auch von der CDU bin ich auch wahnsinnig begeistert. Von der SPD bin ich sowieso grundbegeistert. Der einzige, der noch nicht in mir den Begeisterungsfunken ausgelöst hat, ist Christian Lindner. Und da frage ich mich, was ist denn da jetzt eigentlich los? Wie kriegt er denn vor allem diesen Satz besser gar nicht regieren als schlecht regieren von vor 4 Jahren? Wie kriegt er den eigentlich aus dem Wahlkampf raus, weil egal, bei jeder Veranstaltung, wo der auftritt und sagt, ich will Kanzler werden oder wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen, sagen alle, ja, das hast du doch vor 4 Jahren schon gekonnt. Warum hast du denn da nicht gemacht,
du Vogel? Das Problem bei Christian Lindner ist, dass die Fotos von dem Rammstein-Fotografen noch nicht die sind noch nicht perfekt, da wird gerade noch dran gearbeitet, damit die auch gut aussehen alle.
Ja, und meinst du, wird er wieder einen Wahlkampf auf Optik fahren oder reicht das dieses Mal nicht?
Optik. Der weiß ganz genau, dass nur Optik bei ihm hilft, auch wahrscheinlich. Er wurde ja am Anfang von vielen Leuten als neue charismatische Person der Politik eingeführt. oder auch bezeichnet. Dann kamen die Rammstein-Fotos von dem Rammstein-Fotografen, die, vor 4 Jahren war das, glaube ich, die waren stark und jetzt muss er sich einen neuen Coup ausdenken und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwie von Kim Kardashian oder so vielleicht eine Modelinie noch entwickelt kriegt oder irgendwas.
Ja, das ist eine ganz gute Idee, dass Christian Lindner quasi komplett den apolitischen Teil
nur abdenkt. Auf Mode macht, dass er, die kann, also, dass er über Mode läuft.
Ja, die Frage ist, wie verhält sich jetzt Markus Söder? Weil wenn das jetzt heute um 13 Uhr, ich habe wirklich bis gestern Abend um 9 gedacht, das war's für Armin Laschet. Weil diese Handgranate von Markus Söder zu sagen, ja, klärt ihr das mal da oben in Berlin, ich bleib hier in München, beziehungsweise ja, in München, und dann, ich bin ganz sicher, ihr entscheidet schon richtig, wissend, dass er von vielen Leuten aus der Partei, also aus der Schwesterpartei CDU Signale bekommen hat, Markus, eigentlich wollen wir dich. Und alles, was ich so gehört habe, was ich so gelesen habe, alle sagen, alle haben gesagt, auf jeden Fall muss der Söder machen, weil mit Laschet gehen wir alle unter. Und jetzt hast du da, wie verhält sich jetzt Söder die nächsten sechs Monate bis zur Wahl? Wird er da jetzt wirklich treu, loyal, sekundieren?
Also dann, aber wenn der Laschet das jetzt wirklich geschafft hat, weil so nach meinem Gefühl war es relativ klar, dass Markus Söder die Kanzlerkandidatur, also dass er das macht, weil er auch sich am Anfang der Pandemie also versucht hat, staatsmännisch da irgendwie so darzustellen und auch ein paar, glaube ich, halbwegs Sachen gesagt hat, die das Volk hören will. Und ich war mir eigentlich sicher, dass Armin Laschet das jetzt nicht nochmal macht. Dann hat der aber am Ende, sag ich mal, dann doch den schlaueren Schachzug gemacht. Nämlich
weiß
mit dieser durchgezwungenen Wahl.
Ich weiß nicht, ob das ein schlauer Schachzug war oder ob er einfach nur ein bisschen irgendwie alle Spielsteine vom Brett geschmissen hat und gesagt, ich habe mir aber gemerkt, wie die Steine standen. Ich stelle die gerade mal wieder auf. Also am Ende ist entscheidend, was hinten rauskommt. Der alte Helmut Kohl-Satz, glaube ich. Ist es Helmut Kohl? Entscheidend ist, was hinten rauskommt? Ich glaube, ja. Und das hat ja dann irgendwie für ihn funktioniert. Mutmaßlich Stand Dienstagvormittag. Das kann sich alles noch ändern. Heute ist die Fraktionssitzung der CDU-CSU. Das ist das einzige Gremium, wo beide Parteien zusammensitzen. Und alle Bundestagsabgeordneten, die ich so auf Twitter verfolge, die sprechen sich eigentlich seit Wochen für Markus Söder aus. Also das ist auf jeden Fall keine einfache Situation. Und ich freue mich total auf die nächsten 6 Monate. Und es ist endlich nicht mal eine schöne Gelegenheit, mal an was anderes zu denken, als an Pandemie. Nämlich
aber heute um 13 Uhr kommt die Pressekonferenz.
Markus
Söder, die ist schon gelaufen, natürlich, wenn ihr diese Sendung hört.
Genau.
Aber das ist ja interessant.
Also mutmaßlich wird Markus Söder irgendwelche Worte finden, die signalisieren, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat von meinen Gnaden. Und das ist natürlich echt hart. Und andererseits muss man sagen, dass Armin Laschet eigentlich, ich meine, der ist Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Deutschlands.
Ja.
Und das ist er und ist auch CDU-Landesvorsitzender. In NRW, das ist schon, ich meine, der macht das, offensichtlich klappt das ja. Ne? Und
er hat sich lange stark dafür gemacht, dass wir, er war in der Pandemie nicht sehr souverän, das muss man ganz einfach mal sagen. Und das wird dann immer, das finde ich so krass, wie schnell dann auch so vergessen wird, wie jemand sich so als Politiker in den letzten Wochen oder so, also es geht ja jetzt wirklich nur um die Kanzlerkandidatur. Und alles andere, was so passiert ist, weiß ich nicht, Armin Laschet hat sich nicht, glaube ich, souveräner als Markus Söder verhalten.
Weißt du, alleine dieser Korruptionsskandal, der ist jetzt 2 Wochen
oder
her,
12
Millionen Euro, illegalerweise eingenommen mit Maskendeals, Vermischung von privaten Geldinteressen und staatlicher Macht. Und das ist alles 1-2 Wochen her, beziehungsweise läuft alles noch parallel. Da werden Millionenvermögen gerade eingezogen von Staatsanwaltschaften. Und wir reden nicht über die Pandemie. In NRW ging diese Woche die Schule los bei einem Inzidenzwert. Das übrigens muss man auch mal ganz kurz. Ey, hast du diese Charité-Doku gesehen?
Ja, hab ich
Alter
gesehen.
Alter Schwede, ey. Guckt euch diese Charité-Doku an.
Gibt es auf YouTube und auch, glaube ich, im ARD-Mediathek ist die, glaube ich.
Ich habe dir das angeguckt und dachte so, ey, das sind Leute wie wir, die nicht wissen, wo sie diese Krankheit herbekommen. Wer sich diese Doku anguckt und dann erstmal noch Corona-Leugner ist oder die Gefahr irgendwie auch nur kleinredet oder irgendwas anderes macht als Wissenschaftler, die sich faktenbasiert damit auseinandersetzen, der hat wirklich den Schuss nicht gehört. Und das Krasse ist bei dieser Inzidenz, weil jetzt so viele Leute allmählich geimpft werden, dass ja 25% oder 20% der Leute haben die erste Impfung schon hinter sich. Das heißt, mit einer Inzidenz von 100 sind ja viel weniger Menschen nur noch in der Lage, sich anzustecken. Das heißt, eine Inzidenz von 100 betrifft auf einmal viel mehr Leute. Das Risiko für alle, die nicht geimpft sind, bei einer Inzidenz von 100,
wird immer größer.
Je mehr Leute geimpft werden, das muss man mathematisch verstehen. Deswegen ist eine Inzidenz von 165, wo wir Kinder in die Schule schicken, quasi so wie
absoluter Wahnsinn gerade. Kann man wirklich so sagen,
absoluter Wahnsinn.
Ja, und das ist leider, mich haben einige E-Mails in den letzten Wochen erreicht von Leuten, wo jemand in der Familie, im Umfeld jemand gestorben ist an Corona. Ich will das hier nicht immer vorlesen. Ich will auch gar nicht Angst verbreiten oder sonst was. Aber es ist einfach eine gefährliche Krankheit. Und ich habe auch eine Mail, man weiß nicht, da ist ein Elternteil gestorben, die wusste nicht, hat er geschrieben, wo sie sich angesteckt haben, im Supermarkt oder sonst was. Und es geht auch gar nicht immer nur darum, es ist eine gefährliche Krankheit, die dich erwischen kann. Und es ist wirklich eigentlich in dem, wenn wir so locker jetzt über Kanzler und alles mögliche reden und wer dieses Land regieren soll. Es ist einfach ganz viel falsch gelaufen. Ja. Es läuft immer noch, gerade jetzt, während dieser Zeit, ganz viel falsch.
Ja, und wir haben, als wir, das war mein erstes Mal, dass ich überhaupt quasi mein Zuhause verlassen habe, seit Weihnachten. Wir haben uns gesehen in Hamburg am Sonntag bei Ditsche. So ein kleiner 2-Minuten-Auftritt. Das war echt nett. Es war alles natürlich von Distanzierung, Masken und man kann natürlich auch hinterher nicht irgendwie wie sonst nochmal essen gehen. Es war alles in einer ausgestorbenen Stadt. Wir sind hinterher
zusammen. Also ich bin nachts noch über die Reeperbahn gefahren. Ich habe dich ja noch abgesetzt beim Hotel und musste dann noch weiter nach Berlin. Aber ich bin dann nochmal über die Reeperbahn gefahren. Und die war wirklich so leer, dass ich nochmal ein Video in Zeitlupe aufgenommen habe. Nur für mich oder für meine Insta-Story. Es ist wirklich unglaublich, wie leer das war. Aber im Gegensatz zu Berlin gibt es eine Sperrstunde. Es war wirklich ab 21 Uhr waren die Straßen leer. Das wird so in Berlin, würden die das niemals durchsetzen können.
Und das ist in Köln auch so. Ich bin dann am nächsten Tag zurückgefahren und es hat lange gedauert, weil ich wieder mit dem Elektroauto eine Strecke gefahren bin. Ich bin nicht nach Berlin.
Einfach mit dem Fahrrad.
Ich bin nicht nach Berlin gefahren, das wäre natürlich kürzer gewesen, sondern ich muss ja wieder arbeiten, deswegen bin ich in Köln ich bin abends angekommen, auch nach 21 Uhr, habe dann den Wagen weggebracht und es ist tatsächlich komplett ausgestorben gewesen. Und das ist irgendwie in Köln, das ist ja keine wirklich schöne Stadt wie in Hamburg oder sowas, wo man dann irgendwie die Stadt einem auch was gibt, wenn man dann abends rumfährt auf dem Weg zu oder von der Arbeit. Es sind nur Lieferdienstfahrer unterwegs gewesen und ansonsten wirklich niemand. Und in Köln ist das irgendwie besonders traurig und besonders tragisch, wenn diese Stadt, die so, finde ich, wie viel mehr als alle anderen Städte durch Menschen leben und nicht irgendwie und nicht durch die durch Menschen lebt und nicht durch Architektur oder durch ein schönes Stadtbild oder irgendwie, dass man da irgendwie tolle Flüsse hat oder sowas, gibt bloß einen Fluss und ansonsten ist viel hässlich. Aber Köln ist halt wegen Menschen Köln. Und wenn dann die Menschen nicht mehr da sind, ist das wirklich. Auch diese Disziplin, mit der sich die Kölner dran halten, das war wirklich erschreckend und das war ein ganz irgendwie fast
erhabener Zugwisch. Ja, und vor allem wirklich ohne Flachs. Köln ist ja nun wirklich auch eine lebensfrohe Stadt. Kein Wunder, bei der Architektur und dieser Straßenführung, da müssen wenigstens die Menschen glücklich sein. Das sind die. Aber jetzt gerade bist du auch so lange schon eingesperrt. Und wir haben Ditsche gedreht am Sonntag. Es war das Staffelfinale. Bjarne Mädel war da, Olli Dittrich war da, wir beide waren da. Also eigentlich, wir kennen uns alle schon lange, freuen uns. Normalerweise würde man danach noch in der Tapas-Bar was essen gehen und rumgecken. Aber wir haben da unseren Job gemacht und sind alle ziemlich nüchtern. Das ist mir erst später aufgefallen. Ich meine, Bjarne, mit dem ich ja auch befreundet bin und so. Normalerweise würde man da irgendwie rumgackern und sich freuen, aber nach einem Jahr Pandemie und der ganzen Nummer ist man A, sehr vorsichtig und dann auch sehr ernst geworden, was sowas alles angeht. Das ist mir da aufgefallen, als ich dann abends noch zurück nach Berlin gefahren bin. Wir haben uns auch lange nicht gesehen, aber es ging wirklich darum, lass mal wieder zurück ins Hotel, lass mal hier dahin. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen, was diese Pandemie mit einem macht.
Und
ne?
ich habe hinterher gedacht, ey, ich bin eigentlich echt kein Typ, weißt ja auch, der sich irgendwie viel mit Leuten trifft oder irgendwie da das so wahnsinnig
braucht. Aber wenn, dann lässt es richtig knallen. Nee, wenn, da so hast du die Taschen voller Koks und
wir
Bier.
Wir sind unterschiedlich. Wir sind irgendwie ähnlich, uns ähnlich in gewissen Dingen, aber wir sind echt komplett unterschiedlich, was das Sozialverhalten angeht und so. Aber es ist wirklich diese Vermissung von Sozialkontakten, dass man mit, oder alleine sich mal wirklich zum Café irgendwo hinsetzt. Du musst ja nicht mal mit Freunden dich irgendwo treffen, dass du mal was zu essen in einem anderen Umfeld zu dir nehmen kannst, als zu Hause oder in deinem Auto. Das hat mir irgendwie total gefehlt und es war schade, dass irgendwie alles.
Ja, immer ganz ehrlich, und auch wenn wir uns sehen, da hätten wir wenigstens zusammen Carpaccio in der Lobby vom Hotel gegessen, aber nicht mal das haben wir gemacht.
Und mir fiel dann auch so auf, wir machen eine Fernsehsendung, das machen wir in der Pandemie, seit September im Homeoffice. Das heißt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass der große Spaß, war mir nie so bewusst, der große Spaß an meinem Job ist eigentlich mit irgendwie anderen Kellerkindern zusammen in einem Raum sitzen und Quatsch erzählen und rumzulästern und einfach stundenlang den Raum nicht zu verlassen und darüber zu vergessen, dass man Mittagessen möchte und einfach in einem Raum mit Leuten, mit lustigen Leuten zu sein.
Ja, das ist so der Hauptgrund. Das Beste an so einem kreativen Job ist, mit einem Haufen von Nerds und anderen Soziopathen im Raum sich eine geile Scheiße auszudenken für die Welt da draußen, rumzugackern und wie du es gerade gesagt hast, alles zu vergessen um einen drumherum. Ja. Das ist ja auch das Geile an allen kreativen Sachen. Fällt einem nicht so leicht momentan.
Nee, es fällt einem nicht so leicht. Also auf der Arbeit zum Beispiel, wir sitzen seit seit Sendungsstart im Homeoffice. Wir haben kein Publikum. Da sitzen halt 10 Mitarbeiter mit Masken, die alle irgendwie zweimal die Woche getestet werden. Wir testen seit Beginn, obwohl es gar keine Pflicht ist, sondern wir machen das, weil es, natürlich haben wir einen Studiotag. Wir hatten das Orchester die erste Zeit komplett ausgelagert, bis wir dann alle durchtesten konnten. Und alle mit, wir laufen nur mit Masken und wir sehen uns nicht mal. Lorenz, der Orchesterleiter, früher haben, man kann sich nicht mal mit hinterher irgendwie ans Studio stellen und sagen, irgendwie, so war die Sendung oder sowas. Es ist alles irgendwie scheiße.
Ja, und deswegen denke ich, wäre es gut, wenn das Volk so eine große Stimme hätte. So, hier gibt es erstmal keinen Kanzlerkandidaten, bis die Scheiße hier wirklich geregelt ist. Bis die Menschen, bis wir aufhören zu vereinsamen, bis man Kinder wieder in die Schule schicken kann und all das machen kann. Das wäre eine gute Sache. So eine große Stimme.
Und das hat mir, das hat mir am Sonntagabend total süß Björn Mädel geschenkt. Björn hat einen Freund, der hat ein besonderes Talent und dieses Talent ist, der findet immer vierblättrige Kleeblätter. Und irgendwann hat der Freund von Björn angefangen, die einzuschweißen in so Scheckkarten. Auf der anderen Seite sind so zwei Bärchen, die aufeinander zulegen. Und dann schenkt er diese Visitenkarten, diese laminierten vierblättrigen Kleeblätter dem Björn, der das wiederum dann als Glück zum Verschenken weiter verschenkt. Und ich habe mich total darüber gefreut und habe jetzt Glück zum vielleicht wäre ich auch langsam in der Pandemie zum Vollesoteriker.
Rührselig.
Ja, aber ich freue mich total darüber. Über so klein, ist das ein tolles Talent, dass jemand entdeckt, dass er immer gut vierblättrige Kleeblätter finden kann und dann irgendwann, weil er so viele davon findet, das anfängt zu verschenken, als Glück zum Verschenken, ist doch toll.
Hast du jemals ein vierblättriges Kleeblatt überhaupt gesucht oder gefunden?
Ja, ich habe das schon gesucht und früher auf einer Wiese in der Nähe in Bremen-Nord gab es eine große Pferdewiese und da gab es immer vierblättrige Kleeblätter, wenn die Pferde nicht drauf waren. Dann sind wir mal als Kinder da rumgerobbt und haben immer Kleeblätter eingesammelt. Ja, doch.
Ja, ich auch. Das war ich glaube, ich habe mal so lange gesucht und eine lange Zeit geglaubt, es gibt gar keine, weil irgendwie war das dann immer, aber es gibt vierblättrige natürlich.
Nach Tschernobyl gab es sogar fünfblättrige Kleeblätter in Deutschland.
Stimmt, da gab es noch achtblättrige sogar.
Olli, es ist eine spannende, aufregende Woche, die wahrscheinlich noch weiter aufregen wird.
Die Zukunft der Nation entscheidet sich.
Ja, ich finde das irgendwie es sind zwei angenehme Gedanken. Also zum einen, dass irgendwie der Populismus mit Markus Söder am Ende dann sich nicht durchgesetzt hat gegen Armin Laschet. Es ist irgendwie was, so skurril und chaotisch das war, es ist irgendwie was Tröstliches. Und alleine dieser Gedanke, dass es tatsächlich möglich ist, eine 40-jährige Frau als Kanzlerkandidatin, die wirklich reelle Chance hat, das auch wirklich zu werden, dass die aufgestellt wird. Und das ist irgendwie doch ein luftiger Gedanke. Ich weiß nicht.
Ich glaube trotzdem, dass Scholz das macht.
Ich glaube auch, dass Scholz das macht. Am Ende, wir sind natürlich überparteilich über Fest und Flauschig. Wir drücken allen die Daumen und hassen alle und lieben alle gleichermaßen. Und ich glaube aber doch, du hast momentan ist die Chance für Olaf Scholz ist wirklich gut, weil der wird noch kommen. Der Schleicher.
Der kommt noch weißt du noch, als Elvis 69 zurückgekommen ist, diesen Ganzkörperlederanzug, das Elvis Comeback, das ist ein 69
Das weiß ich noch, ich war live dabei, ja.
Ja, und genau so wird Scholz auch noch kommen, weil es heißt nicht nur Markus Söder und Laschet haben hier so geile Tricks drauf, sondern Olaf Scholz. Und das wäre mir dann doch noch lieber, wenn ich jetzt auch was Parteiliches sagen darf, wenn ich von denen dran. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das war die kleine Boomer-Cringe-Ausnahme. Verzeiht bitte die Aufnahmesituation, dass ich kein anständiges Mikro hier habe.
Das ist alles okay. Es ist, der Inhalt ist wichtig, Olli. Bei uns ist der Inhalt wichtig. Alles andere ist nur Fassade. Und ich frage mich noch, wenn Olaf Scholz kommt, wie zieht Christian Lindner jetzt optisch an? Sind es Extensions? Ist da wieder nochmal eine Lederjacke mit Nieten? Oder macht er jetzt einen auf Business-Look, also enge Brioni-Anzüge, den alten Gerd? Was erwartet uns da die nächsten Wochen?
Nee, ich glaube, er macht hier, wie heißt das, Bet a Win oder so, vielleicht noch Werbung, für, so wie Olli Kahn, auch für so eine...
Das ist für Hörmann Garagentore, wie Peter Neururer.
Ja, echt, also eng so eine Werbekampagne startet er
noch. Weißt du, wie am Ende, wie Niki Lauda überall auf so einem Overall, der so ein gelber Overall und da sind überall so Werbesponsorings drauf von den Parteien, von den Firmen, die die FDP unterstützen.
Apropos Niki Lauda, von allen Malle oder Malle-Songs finde ich den Wie heißt die Mutter von Niki Lauda, Mama Lauda, finde ich echt, das ist einer der besten gewesen, ja, muss ich sagen.
Liebe Grüße, Niki Lauda, wo immer er uns jetzt auch hört, ich denke auch im Himmel, wird fest und flauschig an. Wenn da oben Family Spotify Account irgendjemand, wenn Petrus einen Spotify Family Account klar gemacht hat.
Dann hört ihr hoffentlich alle zu. Genau, das war's. Samstag sind wir wieder da mit bester Qualität, mit inhaltlich starken Themen.
Olli, leg dich mal wieder hin, chill die Basis. Es ist eine wilde Woche bei allen und bei dir auch. Das sieht man an deinen Haaren.
Ja.
Am Sonntag sind wir wieder gestriegelt und gut aufgeräumt. Und mach das gut, Olli.
Du auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Sonntag.
Weißt du ganz kurz, wie sexistisch das ist, dass ich bei Armin Laschet nicht erwähnt habe, dass er auch Vater von zwei tollen Kindern ist?
Hast du das bei Markus Söder? Ist der Vater?
Nee, aber ich habe es bei Annalena Baerbock gesagt, aber das ist einfach nur, weil die altersmäßig mir so nah ist, dass ich das irgendwie noch, dass ich dann denke, ah ja, guck mal, so ist mir, kenne ich. Ja. Aber Markus Söder und Armin Laschet haben natürlich auch Kinder. Joe Laschet.
Joe Laschet, zum Glück hast du es jetzt nochmal klargestellt.
Ja. Übrigens, wenn Sie einen ausländischen Nachrichtendienst leiten und daran interessiert sind, die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland zu unterlaufen und eine Schwachstelle zu suchen, kleiner Hinweis.
Melden Sie sich bei uns.
Wir geben Ihnen die Nachricht, die Mailadresse von Joe Laschet weiter.